Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go, Ihr Audio-Podcast rund um das Thema Börse. Selten wurde so viel über die Rente und über Altersvorsorge gesprochen und auch hitzig diskutiert wie in den vergangenen Monaten. Und das ist auch gut so. Eine gemeinsame Studie der Deutschen Bank und der Fondsgesellschaft DWS bestätigt, der Vertrauensverlust in die gesetzliche Rente ist groß, die Angst vor Altersarmut auch. Private Altersvorsorge tut Not. Über den Status quo, neue Wege der gesetzlichen Altersvorsorge und Aktien für den langfristigen Vermögensaufbau spreche ich jetzt mit Uli Stephan von der Deutschen Bank. Mein Name ist Jessica Schwarzer und damit herzlich willkommen zu den Perspektiven to go. Uli, die Studie stellt einen massiven Vertrauensverlust in die Rente fest. 83% der Befragten glauben, dass das Rentensystem auf lange Sicht nicht mehr zuverlässig funktioniert. Das ist schon ein extremes Ergebnis, oder?
Ja, Jessica, das ist ein deutlicher Hinweis der Bevölkerung an die Politik, dass hier Handlungsbedarf besteht, dass man Anreize setzen muss, dass man aber auch den Menschen sicherlich die Möglichkeit geben muss, stärker in die private Altersvorsorge hineinzugehen. Denn bei der gesetzlichen Altersvorsorge, das diskutieren wir ja fast jeden Tag, sind wahrscheinlich die Renten, die dort zu erwarten sind, nicht so, dass sie wirklich den gesamten Lebensbedarf werden decken können oder aber auf der anderen Seite man sich dann sehr einschränken wird müssen.
Aber diese Sicht, dass dieses Rentensystem eben nicht mehr zuverlässig funktioniert, ist ja wirklich sehr viel schlechter geworden. Jetzt haben wir 83% der Befragten, die das sagen. Mich hat das ein bisschen überrascht. 2019 teilten nur 54% diese Ansicht. Was ist in diesen 6 Jahren passiert, dass der Pessimismus so stark gewachsen ist?
Also das ist tatsächlich etwas überraschend, dass der Pessimismus so gewachsen ist, weil ich kann mich erinnern, als der damalige Arbeitsminister Norbert Blüm plakatiert hat, die Rente ist sicher, haben wir ja schon darüber gesprochen. Und im Grunde war damals auch schon klar, dass die gesetzliche Rente nicht ausreichen wird, wenn man seinen Lebensstandard in der Rentenzeit halten möchte. Insofern glaube ich, dass wahrscheinlich mit der Corona-Krise dann doch noch mehr gebrochene Erwerbsbiografien dazugekommen sind, die Menschen eben gesehen haben, dass das gesamte System doch relativ fragil ist und wir natürlich deutlich mehr nochmal über die Renten diskutieren, denn in den nächsten Jahren gehen ja endgültig die Boomer, wie du weißt, gehöre ich ja auch dazu, dann in Rente. Das bedeutet, wir werden auch Erwerbstätige am Arbeitsmarkt verlieren und dann ist natürlich die Frage nicht nur, wie bezahlt man die ganzen Boomer, sondern auch, wer leistet denn dann die Arbeit, einschließlich natürlich der Pflege, die dann möglicherweise anfallen wird.
Was ich auch hart finde, 80% sind heute schon überzeugt, dass die gesetzliche Rente zukünftig nur noch eine Grundabsicherung sein wird. Auch das waren 2019 mit 70% weniger. Also es ist insgesamt alles sehr viel pessimistischer, egal auf welches Thema ihr da die Leute angesprochen habt in der Studie.
Ja, man sieht, wie gesagt, daraus die Notwendigkeit, wirklich die zweite und die dritte Säule der Altersvorsorge stärker zu betonen, hier mehr Engagement zu entwickeln. Will nicht ausschließen, dass einige das getan haben, bei anderen ist das aber eben nicht der Fall. Manche können ja auch gar nicht wirklich fürs Alter vorsorgen, weil sie das Einkommen nicht haben, beziehungsweise der Staat ja die Einkommen sehr hoch belastet, auch mit Sozialabgaben, Steuern und Ähnlichem. Und ich glaube, hier müssen wir mehr Anreize schaffen. Da gibt es ja auch Länder, die das tun und die damit wirklich ausgesprochen erfolgreich sind.
Damit gibst du mir ein gutes Stichwort, das wäre nämlich meine nächste Frage auch. Wie machen es denn andere Länder, also Schweden als Beispiel, aber auch die USA? Und danach schauen wir uns unsere drei Säulen nochmal genauer an. Also was können wir von anderen Ländern lernen?
Was, glaube ich, ganz wichtig ist, gerade in der privaten Altersvorsorge, ist überhaupt mal zu tun. Da reichen ja auch schon kleine Beträge, mit denen man aber kontinuierlich und möglichst früh anfangen sollte. Und in Schweden ist es eben so geregelt, dass ein Teil der Altersvorsorgeabgaben nicht in das Umlageverfahren gehen, sondern wirklich am Kapitalmarkt investiert werden. Das ist ja auch das, was die Amerikaner typischerweise machen.
Eine Aktienrente quasi.
Genau. Sie machen es weniger staatlich organisiert, aber sie sparen dann eben sukzessive Geld am Kapitalmarkt an. Das kann man ja je nach Risikoprofil mit mehr oder weniger Aktien machen, mit aggressiveren oder defensiveren Aktiensektoren, Unternehmen, man kann natürlich auch Anleihen etc. dazu nehmen, also andere Anlageklassen. Wenn ich noch einmal den Blick ganz kurz nach Australien werfen darf, dort hat man also zwischen Opt-in und Opt-out unterschieden, während man bei uns aktiv sozusagen einen solchen Sparvertrag abschließen müsste, ist es in Australien so, dass man sich aktiv gegen das Sparen entscheiden müsste. Und weil viele Menschen dann sagen, naja gut, warum muss ich jetzt hier Papiere ausfüllen und dieses und jenes, deswegen wird es bei uns wahrscheinlich weniger gemacht. Und wie gesagt, in Australien sind deshalb deutlich mehr Leute in dieser privaten Altersvorsorge am Kapitalmarkt mit viel höheren Renditen engagiert.
Ich könnte mir auch vorstellen, dass es auch daran liegt, dass man sich einfach ein Stück weit auch damit auseinandersetzen muss. Also wenn ein Teil meines Geldes in eine Aktienrente fließen soll, in Schweden ich mich entscheiden muss, welches Risikoprofil habe ich, welcher Fonds soll es sein oder eben in Australien, was haben die da mit meinem Geld vor, will ich das wirklich? Also es ist wahrscheinlich auch ein anderes mit dem Thema Aktien, mit dem Thema Altersvorsorge beschäftigen als hier, wo Minister in den vergangenen Jahren gesagt haben, die Börse ist nichts für sie oder sie fühlen sich mit dem Sparbuch wohl. Haben wir ja alles gehört.
Ja, das ist sicherlich immer problematisch zu sehen, wenn der Kapitalmarkt oder auch Private Markets als irgendwie Heuschrecken oder ähnliches hingestellt werden. Das ist sicherlich nicht so. Aber du hast völlig recht, in Schweden ist es eben, man kann sich aussuchen dann, wie man sein Geld investiert, wenn man das nicht möchte, weil man keine Zeit oder keine Lust dazu hat, dann gibt es aber immer noch den AP7, den staatlichen Fonds, und auch der hat eine hervorragende Rendite über die letzten Jahre erzielt. In Australien hat man einen Steuervorteil, wenn man fürs Alter spart und es dann in der Rentenzeit wirklich sich auch verrenten lässt und nicht als Einmalauszahlung nimmt. Also man sieht da, es gibt doch verschiedene Möglichkeiten und Anreizsysteme, die Menschen zu animieren, sich mehr damit zu beschäftigen und einen besseren Zugang zu bekommen, dass es nötig ist. Ich glaube, da sind wir uns alle einig.
Ja, und da sind sich, glaube ich, auch die Befragten in eurer Studie einig. Wenig überraschend meinen 86% der Befragten, dass die Politik das Thema Altersvorsorge bisher nicht ernst genug nehme. Also auch ein Vorwurf. Heißt das im Umkehrschluss, dass ich vielleicht dann selber aktiv werden muss, wenn ich nicht mehr auf die Politik vertraue oder zumindest glaube, sie nimmt es nicht ernst genug?
Na, ich würde jetzt bei der Politik nicht so weit gehen. Wir haben ja jetzt gesehen, dass es erste Revisionen gibt in der Altersvorsorge. Da reden wir natürlich vor allen Dingen im Moment noch über die erste Säule, also die gesetzliche Altersvorsorge. Es wird aber eine Kommission gegründet und jetzt kann man natürlich da immer mit einem gewissen Lächeln drüber sprechen, aber es wird zumindest mal darüber diskutiert und so wie sich die Politik geäußert hat, darf man wohl auch davon ausgehen, dass da entsprechende Entscheidungen dann gefallen werden. Aber natürlich sollte jeder darüber hinaus nachdenken, was kann er privat zur Seite legen, wo sind 20 oder 50 Euro. Und wie gesagt, über lange Zeiträume helfen da schon kleine Beträge möglich, die man sukzessive jeden Monat anspart. Dann hat man auch den Dollar-Cost-Averaging-Effekt, also davor, wo sich ja viele Menschen fürchten, dass der Kapitalmarkt, dass der Aktienmarkt dann möglicherweise einen deutlichen Rücksetzer macht oder sogar einen Bärmarkt erlebt. Das würde man ein Stück weit damit nivellieren, wenn man eben kontinuierlich immer kauft, egal ob der Markt gerade stark oder schwach ist. Das nennt man ja Dollar-Cost-Averaging-Effekt. Insofern, ich würde hier nicht auf die Rentenkommission warten, sondern ich würde möglichst früh, und wenn die Eltern die Möglichkeit haben und wenn wir Zuhörer haben, die Eltern sind, dann gerne schon für die Kinder anfangen zu sparen, denn über lange Sicht kommt da doch ganz Erstaunliches dann bei raus an Vermögen, wie gesagt, was man dann im Alter nutzen kann.
Jetzt schauen wir uns mal unsere drei Säulen an. Wir haben die gesetzliche Rente bzw. Rürup für die Selbstständigen, wir haben die betriebliche Altersvorsorge und wir haben die private Altersvorsorge. Wo kommen da Aktien als Baustein ins Spiel?
Ja, in der ersten Säule der gesetzlichen Rentenversicherung, da sind wir im Umlageverfahren. Also das, was die heutigen Erwerbstätigen einzahlen, geht mehr oder weniger direkt an die Rentner weiter. Da verschiebt sich eben das Verhältnis zu Ungunsten der arbeitenden Bevölkerung, der Erwerbstätigen in den nächsten Jahren, weil immer mehr Boomer eben in die Rente gehen.
Bei Rürup könnte ich aber ja, wenn ich selbstständig bin, schon auf Aktien setzen. Also da würde es jetzt schon gehen.
Kann man sicherlich dann da schon machen, aber es kommt eben vor allen Dingen ins Spiel, dann wenn ich bei der zweiten und vor allen Dingen bei der dritten Säule bin. Da kann ich dann eben mehr machen und deswegen will ich auch gar nicht gegen die gesetzliche Altersvorsorge argumentieren, weil man da dann sozusagen schon Ansprüche erwirbt, die ja auch vor Inflation, vor Kapitalmarktturbulenzen etc. geschützt sind.
der Langlebigkeit. Das ist auch unser Langlebigkeitsrisiko, was da natürlich geschützt ist, weil das Geld bekomme ich immer.
Absolut, aber das kann ich natürlich auch mit einer Rentenversicherung decken oder mit einer Lebensversicherung, wenn ich möchte. Bei der Lebensversicherung habe ich dann klassischerweise, es sei denn, ich mache sie auch auf Fondsbasis, dann ist das Risiko bei mir, kann ich dann natürlich auch wieder mehr oder weniger in Aktien machen, aber man kann auch, wie gesagt, in der dritten Säule dann für sich selbst Aktiensparpläne oder ähnliches abschließen. Da ist man dann wirklich ganz in allen Möglichkeiten, die man hat. Wenn man es staatlich gefördert machen will, dann ist man natürlich an die staatlichen Instrumente gebunden. Riester, Rürup, Renten, Sparbeiträge oder eben auch Lebensversicherungen etc. pp.
Wenn wir jetzt so mal auf ganz einfache Modelle uns fokussieren würden, also wir wissen beide, Aktien sind langfristig eine extrem renditestarke Anlageklasse bei breiter Risikostreuung natürlich. Da geht man ja so von 6-8% aus. Also wie gesagt, langfristig. Es gibt ganz, ganz schlechte Jahre und es gibt sehr, sehr gute Jahre. Wenn ich jetzt sage, okay, Aktien, wichtiger Baustein auch für meine Altersvorsorge, wie kann das funktionieren? Wir haben Fonds, wir haben ETF-Sparpläne. Wir haben aber ja eben auch, wie wir gerade schon gesagt haben, Aktienquoten in ganz klassischen Produkten. Was wäre da so dein Einstieg, wo du sagst, das ist eigentlich der beste Weg? Oder kann man das pauschal gar nicht sagen?
Ich würde es gar nicht so sehr pauschal sagen. Es kommt am Ende auf die Mischung an und es kommt am Ende natürlich auf das Risikoprofil an. Also wenn du mich anguckst, dann habe ich eben die erste, die zweite und die dritte Säule. Ich habe Lebensversicherungen, ich habe Sparbeiträge. Das sind alles auch keine großen Beträge. Aber ich habe versucht, eben damit auch das Risiko insgesamt ein Stück weit zu diversifizieren. Und deswegen gehört eigentlich alles dazu. Man muss natürlich gucken, wo kriegt man auch staatliche Unterstützung. Das hilft ja auch. Steuervorteile oder Zuschüsse oder ähnliches. Und dann kann man eben darüber hinaus dann noch völlig privat und völlig frei sparen, auch fürs Alter, in nochmal ratierlichen Beiträgen. Das halte ich für absolut sinnvoll.
Was ich auch spannend fand in eurer Studie, ist dieser Widerspruch beim Anlegen, der sich da zeigte. Also die Menschen wollen eine hohe Rendite auf der einen Seite, aber ein geringes Risiko. Und deswegen sind dann wieder die konservativen Produkte die bevorzugt werden. Wie erklärst du dir das? Weil Chance und Risiko gehören ja immer dazu, wenn wir über Geldanlage reden und auch über Altersvorsorge.
Ja, das ist so. Also natürlich gilt auch in der Altersvorsorge der alte Zusammenhang zwischen Risiko, was man bereit ist einzugehen, und den erwarteten Renditen, die sich dann daraus möglicherweise auch ergeben. Also Renditen erwartet man zuerst und dann ergeben sie sich eben. Aber das hängt eben nochmal mit dem Risiko zusammen, was man bereit ist einzugehen. Der wichtige Punkt hier ist aber, Jessica, erstens das ratierliche Sparen und zweitens die extrem langen Zeiträume, die man ja zur Verfügung hat. Und deswegen ist es für mich immer sinnvoll, wenn man das macht und nochmal viel Zeit mitbringt, dass man eher in volatilere Instrumente investiert, weil die erwarteten Renditen einfach größer ist. Und wenn es runtergeht, kaufe ich mehr Stücke fürs gleiche Geld. Und wenn es raufgeht, ist sowieso alles gut. Und wie gesagt, auf lange Sicht sollten ja die Kapitalmärkte nach oben tendieren. Das zeigt zumindest die gesamte Erfahrung. Deutsche Aktien, Institut und das Börsendreieck und diese Dinge, wir kennen das alles. Und deswegen würde ich hier nicht, wenn man langfristig und kontinuierlich spart, zu defensiv gehen, sondern würde schon ein gewisses Risiko eingehen. Aber nochmal, das muss man auch nervlich dann aushalten können. Es nutzt nichts, irgendwas zu tun, was einen nachts nicht ruhig schlafen lässt.
Diesen langen Anlagehorizont haben ja Kinder. Und da passiert ja jetzt auch ein bisschen was in Richtung Aktien für die Altersvorsorge. 2026 soll die Frühstartrente für Kinder zwischen 6 und 18 Jahren kommen. Auch wenn da noch viele Details nicht ganz geklärt sind, ist das eine gute Maßnahme, um auch Kinder früh an den Kapitalmarkt heranzuführen?
Ja, das würde ich schon sagen, dass das hilft. Die Beträge sind sicherlich auch da überschaubar, aber es ist eben ein erster Schritt in die richtige Richtung. Und das kann man dann sicherlich zum Anlass nehmen, um noch den einen oder anderen Euro dazuzulegen, gerade auch als Eltern, damit man über lange Zeiträume dann eben ein entsprechendes Vermögen auch für die Altersvorsorge dann sparen kann. Das würde ich für sinnvoll halten und begrüße das auch, wenn das kommt. Ich glaube, insgesamt müssen wir als Deutsche ein Stück weit raus aus der Welt des Sparens, Festgeld, Girokonten. Will er gar nicht gegen argumentieren. Aber ein bisschen mehr Mut am Kapitalmarkt täte erstens unserer Volkswirtschaft gut und zum Zweiten sicherlich auch den Erträgen der Sparer in Deutschland.
Ein wunderschönes Schlusswort, ein wunderschöner Appell. Hoffen wir, dass mehr Deutsche die Aktienmärkte entdecken, auch für ihre Altersvorsorge. Ich danke dir für diese Perspektiven to go.
Sehr gerne, Jessica.